Das gibt mir nach wie vor Gänsehaut, wenn du vielleicht dann doch mal auf einem Volksfest unterwegs bist und das wird gespielt. In Deutschland ist das so eine Partyhymne. Ich krieg dann erstmal ein bisschen Gänsehaut, weil das immer dort bei unseren Wettkämpfen, bei Footballspielen gespielt wurde. Und dann denkst du wirklich so, ja, take me home. Das war 3 Jahre zu Hause. Ist schon cool.
Treffer, 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 Gold!
Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Und so weiter. Keine Angst, ihr seid beim Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Hintergrund meines Gesangs ist mein heutiger Gesprächsgast. Unser Gewehrkaderschütze David Könders ist nämlich einer der wenigen DSB-Sportschützen, der mit Hilfe seines Sports in den USA studiert hat. Wie der Skisport an den Colleges über dem großen Teich organisiert und angesehen ist und wie seine Zeit dort war, erzählt David ebenso wie über seine Projekte als Podcaster und Trainer. Und von einem ganz besonderen Treffen mit einem Fußball-Superstar des FC Bayern wird auch die Rede sein. Also ein Volltreffer mit vielen spannenden Themen, deswegen legen wir jetzt los. Hi David.
Servus Thilo, hi.
Wie geht es dir? Wo sprechen wir jetzt gerade mit dir?
Ja, mir geht's super. Ich habe mir jetzt rausgenommen, nochmal 5 Tage in Urlaub zu fahren. Das heißt, ich bin aktuell im schönen Südtirol, verschneiten Südtirol. Bisschen Skifahren, bisschen aktive Erholung, bevor es dann wieder weitergeht in die weitere Trainingsvorbereitung und EM-Vorbereitung sozusagen.
Umso mehr ein größeres Dankeschön an dich, dass du das hier mitmachst. Kurze aktuelle Geschichte, du hast es angesprochen, EM-Vorbereitung. Ihr habt die EM-Qualifikation geschossen. Wie lief es da für dich?
Ja, also erstmal danke für die Einladung, mache ich sehr gerne. Genau, EM-Vorbereitung, EM-Quali war letzte Woche mit dem H&N Cup abgeschlossen in München. Lief für mich vor Ort okay, war jetzt theoretisch noch ein bisschen ausbaubar, was die Ergebnisse rein betroffen hat. War aber ordentlich. Ich habe hier und da noch ein bisschen was vielleicht ausprobiert und getestet, was im Hinblick auf die EM dann wichtig ist. Das waren gute Erkenntnisse mit dabei. Konnte die Leistung jetzt auch seit Dezember, sage ich mal, wieder peu à peu ein bisschen steigern. Und am Ende des Tages zählt es in knapp 1,5 Monaten. Und da ist eben noch ein bisschen Zeit hin. Deswegen war das so ganz okay und die nächsten 6 Wochen werden dann genutzt für Training, damit eben die EM entsprechend auch ergebnistechnisch idealerweise der Höhepunkt ist.
Es war der erste Wettkampf, internationale Wettkampf unter dem neuen Bundestrainer Wolfram Weibel. Wie lässt sich das Ganze an?
Super, also funktioniert gut. Ich meine, wir als Münchner Gruppe kennen Wolfram ja schon länger als unseren Stützpunkttrainer. Da sind wir, glaube ich, kann ich für viele sprechen, für mich auf jeden Fall extrem zufrieden in der Arbeit mit ihm, in dem, was er tut, wie er als Trainer ist. Das spielt sich jetzt auch als Bundestrainer auf jeden Fall wieder. Es ist super organisiert, wir sind da super zufrieden mit und dementsprechend war das, glaube ich, keine Überraschung, dass das jetzt ein runder Start war, auch international gesehen.
Wir wollen natürlich mit dir über den Skisport sprechen, aber vor allem auch über Themen, die vielleicht andere noch nicht so richtig erlebt haben. Und eines dieser Hauptthemen ist Skisport in den USA. Du hast es nämlich hautnah erlebt. Du warst in den USA als Skisportler, als Student. Und jetzt einfach die Frage, wann warst du da und wo warst du damals da?
Wann? Ja, jetzt muss ich selber kurz überlegen. Es ist war noch vor Corona. Ich war von 2017 bis 2020 dort, musste dann tatsächlich ein bisschen verfrüht ein paar Monate abbrechen, weil ich den Corona-Start so ein bisschen doof miterlebt habe, hier rübergeflogen bin für einen Wettkampf eigentlich über Ostern, kurz vor Ostern und dann nicht mehr zurückgekommen bin. Ganz einfach wegen Einreisestopp, den damals noch der verhängt wurde. Das heißt, ich war knapp 3 Jahre dort in West Virginia, in einem kleinen Ort, Morgantown heißt das. Das ist eigentlich eine Studentenstadt, 50.000, 60.000 Einwohner, die Hälfte davon Studenten, vergleichbar vielleicht mit, weiß ich nicht, Marburg von der Größe her und von der Dynamik. Fürs Schießen allerdings super. Damals die führende Uni im Land, was das Rifle Team nannte man, das nennt man es dort ja, anbelangt, den Rifle Gewehrsport, nach wie vor eine sehr starke Uni, regelmäßig in den Top 3, die Qualität nimmt zu landesweit, aber damals hat es seinesgleichen gesucht von den Bedingungen, auch Trainingsbedingungen, Trainer etc. pp. Das heißt, ich war da knapp 3 Jahre eben in West Virginia. Ich glaube, ich war zumindest in der nahen Vergangenheit neben Henry Junghänel und Maren Prediger der dritte Deutsche, der dorthin gegangen ist in die USA. Seither, glaube ich, auch der letzte, wenn mich nicht alles täuscht. Henry in Kentucky gewesen, Maren tatsächlich auch in West Virginia gewesen, und das war damals einfach so die optimale Variante, nach der Schule den Schießsport, aber gleichzeitig auch ein Studium miteinander zu verbinden. Ja.
Wie ist es denn dazu gekommen? Du hast ja gesagt, der Henry Junghänel und die Maren Prediger waren auch da. Haben die Tür so ein bisschen geöffnet, oder ist es eher so gelaufen wie in den anderen Disziplinen über Agenturen?
Nein, es ist nicht über Agenturen gelaufen. Also Henry kommt ja aus meiner Heimat, aus dem gleichen Kreis, gleicher Heimatverein, und dadurch war ich damit immer so ein bisschen in Kontakt. Ja. Also man hat es auf Social Media damals schon gesehen, man wusste aus Zeitung etc. darum. Ich kannte Henry so ein bisschen damals, habe das natürlich verfolgt und fand das immer eine coole Nummer, und habe dann mich einfach selbst dafür interessiert. Und da ist tatsächlich im Schießen so, dadurch, dass man so eine relativ kleine Familie ist, ich glaube, es sind circa 30 Universitäten in den USA, die das anbieten. Das sind verhältnismäßig wenige. Also wenn wir Richtung Tennis, Fußball gucken, sind wir, glaube ich, bei mehreren tausend. Dadurch brauchst du keine Agentur. Also ich hatte Kontakt mit einer Agentur. Unterm Strich muss man sagen, das kann ich auch jedem da draußen empfehlen, der sich dafür interessiert. Sprecht mit Leuten, die dort waren. Das spart euch viel Geld. Es spart euch nicht nur viel Geld. Die wollen verständlicherweise ein paar tausend Euro für diese Vermittlung, glaube ich. Es ermöglicht euch aber auch Kontakte. Also ich bin eben durch Henry, durch Maren dorthin gekommen. Ich habe damals noch Bundesliga oder zweite Liga geschossen mit Dan Rivers, der meinen dann später dort Trainer aus der Zeit in Schottland, in der britischen Mannschaft, eben sehr gut kannte. Und so hat sich das Ganze ein bisschen aufgebaut. Und dann haben die jeweils eben ein gutes Wort für mich eingelegt oder gesagt, hey, da ist der und der, der hat Interesse daran. Dann kommt eben der Trainer auf dich zu. Mittlerweile machen sie sehr viel aktives Recruiting international auch. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Also eigentlich klassischerweise Vitamin B, würde ich mal sagen, und großes Eigeninteresse.
War es von Vorteil oder Nachteil, dass Henry Junghänel kurz vorher Olympiasieger war? Hat dich das unter Druck gesetzt?
Nee, also einerseits muss man sagen, wie gesagt, er war an einer anderen Uni. Von dem her war das dort vor Ort weniger der Fall. Da hatten wir allerdings Ginny Thrasher, die 2016 Olympiasiegerin im Luftgewehr wurde. Relativ überraschend, auch als junge Athletin. Aber ich würde sagen, das hat eher das Ganze so ein bisschen gepusht. Also einerseits die Teamdynamik, die Professionalität im Team, in dem Team, für das Team sozusagen rundherum, und im Skisport grundsätzlich. Also man muss sich vorstellen, West Virginia ist ein relativ kleiner Bundesstaat, hat nicht viel Profisport, gar kein Profisport, glaube ich. Das heißt, es konzentriert sich viel auf den College-Sport dort. Es ist ein sehr konservativer Bundesstaat, was ein zweischneidiges Schwert ist, bedingt aber auch, dass für den Sport, für den Schießsport sehr viel Interesse da ist. Also wir haben dann irgendwann die National Championships, also das große Finale am Ende der besten 8 Teams, ausgerichtet im Basketballstadion mit 15.000 Leuten Kapazität. Da waren dann irgendwie 3.000 Leute da. Das war vergleichbar mit dem Bundesliga-Finale in Neu-Ulm die letzten beiden Jahre. Eine große Hausnummer. Und das hat das Ganze schon sehr schön gemacht und sehr angenehm als Sportler, weil man das bis dato hier nicht kannte. Und ich glaube, jeder Erfolg pusht das einfach und bedingt das so ein bisschen, dass dort einfach das auch größer wird und professioneller wird und eben die Bedingungen für einen selbst dann auch nochmal besser werden.
Lag deine Priorität auf dem Studium oder eher auf dem sportlichen Bereich? Oder konntest du beides eben idealerweise kombinieren?
Rückblickend beides idealerweise kombinieren. Als ich dorthin bin, war natürlich schon der Sport ein bisschen gedanklich im Vordergrund. Bin rückblickend froh, dass das aber auch das Studium dann nicht zu kurz kam. Also ich habe in Deutschland angefangen, 2 Semester an der Goethe-Uni in Frankfurt Psychologie zu studieren. Konnte das dann dort fertig machen. Also dort geht der Bachelor klassischerweise 4 Jahre. Ich konnte dann eben auf 3 verkürzen. Und man bekommt auch dahingehend dort einfach super viel Unterstützung. Also der Sport und die Uni, die gehen da Hand in Hand. Man bekommt Tutoren, Academic Advisors nennt sich das. Das heißt, du hast immer eine Bindungsperson zur Uni selbst, die aber in dem Sportdepartment arbeitet. Das wird alles vermittelt. Wenn du mal nicht da bist, auf Wettkämpfen, Trainingslagern bist, dann bekommst du extra Termine für die Klausuren. Du bekommst Möglichkeit, Dinge nachzuholen. Und das hat das Ganze schon sehr angenehm gemacht. Man muss fairerweise dazu sagen, dass ich mich da schon auch relativ gut ins Zeug gelegt habe oder relativ viel dafür getan habe, um am Ende einen guten Abschluss zu holen, weil auch nicht so ganz klar war von Anfang an, wie wird der Abschluss anerkannt. Also in Naturwissenschaften und auch in Psychologie, wo einfach viel aus den USA kommt an Forschung, ist es noch einfacher als in anderen Studiengängen vielleicht, aber natürlich mit einem Hinblick auf einen Master, auf ein Berufsfeld, schaust du schon, okay, was muss ich tun, damit das hier anerkannt wird. War jetzt rückblickend kein Problem, aber hat auch dafür gesorgt, dass ich mich einfach ins Zeug gelegt habe und dann einen sehr guten Abschluss gemacht habe, was auch als internationaler relevant ist insofern, dass du relativ viel Geld in Form von akademischen Stipendien dafür bekommst. Studieren in den USA ist sehr teuer, kann man nicht mit Europa oder mit Deutschland bei den öffentlichen Unis vergleichen. Und da ist dann einfach eigentlich jeder Dollar quasi wert, den du an Stipendium bekommst, um das Ganze erschwinglicher zu machen. Und dort wird auch relativ viel ausgeschüttet, wenn du in der Uni eben gut bist noch dazu.
Ich wollte gerade sagen, also wie hast du dich finanziert? Über Stipendien, über Sport und über studentisches Stipendium oder wie lief das genau? Und wie hast du dann auch dort gelebt? Also auf der Uni, in der eigenen Wohnung, wie lief das?
Grundsätzlich muss man sagen, es gibt zwei Wege sozusagen. Der erste Weg für Sportler ist immer das Sportstipendium, das Athletic Scholarship nennt sich das, was dir das Team oder die Uni direkt gibt. Da sind sie je nach Sportart relativ begrenzt. Das würde jetzt zu tief führen. Du kriegst einen Prozentsatz gemessen an den Uni-Gebühren, die es dort gibt, etc. Das heißt, das deckt oftmals nicht den kompletten Bedarf, in meinem Fall einen relativ hohen Bedarf allerdings schon. Und das nimmt dann schon mal einiges vorweg, weil wenn du dir überlegst, damals schon, ich glaube, waren die Kosten pro Jahr angesetzt mit $40,000, das kann hier ja niemand bezahlen, hätte ich auch nicht bezahlen können. Aber am Endeffekt kam es dann darauf hinaus, dass für mich günstiger war beinahe, als in Frankfurt eine Wohnung zu nehmen und zu studieren, weil eben dieser zweite Aspekt kommt, das akademische Stipendium. Ich habe im ersten Jahr dann ein Stipendium bekommen für meine Leistungen in Frankfurt quasi, mit denen du dann eingestellt wirst. Wenn du ganz frisch bist, dann betrifft es deine Schulleistungen, glaube ich, und so Testresultate. Und ab dem zweiten Jahr geht es dann eben rein um deine dortigen Uni-Leistungen. Und wenn man sich da nicht blöd anstellt, dann kann man da schon noch einige $1,000 on top bekommen, die man dann verwenden kann für Miete, Lebenshaltungskosten, Bücher etc. Das heißt, das war ein zweiter großer Punkt und natürlich darf man auch nicht vergessen, währenddessen die Deutsche Sporthilfe, die ich noch erhalten habe als Nationalkadermitglied, damals zeitweise auch ein Deutsche Bank Sportstipendium für Studenten, da das einem dann unter die Arme greift. Klar, das bekommt man auch in Deutschland, aber das ist nicht zu vernachlässigen, auch dann vor Ort, weil auch Flüge oftmals einfach selbst gezahlt werden müssen, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel zu einer EM für den DSB geflogen bin.
Also das heißt, du bist auch während deiner US-Zeit für Deutschland an den Start gegangen noch?
Genau, also ich war im Sommer immer hier, über Weihnachten immer während der Semesterferien. Das ging sich dann ganz gut aus mit den Qualis und Ranglisten, weil du dich natürlich auch wieder für den Kader qualifizieren willst fürs nächste Jahr. Daran hängt die Sporthilfe, aber auch ein Kaderstatus und sportliche Karriere. So, das hat dann immer gut geklappt. Für ein, zwei Ausscheidungen musste ich unterm Semester dann zurückfliegen und dann, ich glaube, ein oder zwei EMs, die ich während der Zeit auch bei den Erwachsenen dann schon geschossen habe, bin ich dann auch zurückgeflogen. Bologna war eine davon, 2019, genau. Und da für die privaten Flüge zahlt natürlich weder das Uni-Team noch der DSB, außer es ist jetzt eben eine EM beispielsweise. Genau.
Was kannst du zu dem Ligensystem sagen? Oder wie habt ihr da mit den 30 Colleges Wettkämpfe absolviert? Wie lief das?
Also grundsätzlich ist das in so Conferences aufgeteilt, was eigentlich Gruppen sind, wo du dich mit, ich sag mal, 6 bis 10 Unis befindest. Das ist relativ lose. Da gibt's auch am Ende Conference Championships. Wir waren da in der, sagen wir mal, stärksten Konferenz mit Kentucky, mit Ohio State etc. Das heißt, du hast deine normalen Saisonwettkämpfe gegen die und auch gegen ein paar darüber hinaus, weil das meistens nicht ausreicht. Und dann gibt es am Ende eben dieses große Finale, wo dann Schnitte einfach genommen werden, deine besten drei Wettkämpfe zählen zur Quali für diese National Championships. Und dann hast du dort einen Wettkampf mit den besten 8 Teams. Grundsätzlich ist es so, dass es nicht wie bei uns eine Liga ist, wo du Mann gegen Mann schießt, sondern es ist ein sehr großer Fokus auf Teamsport, was persönlich sehr erfrischend war, weil es das bei uns so nicht gibt. Also selbst Liga ist ja dann doch relativ ich-bezogen, 1 gegen 1. Es gibt dort, du schießt 60 Schuss Luftgewehr stehend und ein 3x20. Beides auf ganze Ringe, also auch Luftgewehr noch auf ganze Ringe nach wie vor. Und am Ende zählen der Teamscore zählt. Also es werden von Anfang an 5 Leute festgelegt, die in der Wertung schießen und davon jeweils die besten 4, die zählen. Und dann wird einfach verglichen. Stupide Uni A gegen Uni B. Wer hat den höheren Score? Die gewinnen. Bei den Finals wird es dann entsprechend gerankt am Ende. Und dadurch hast du wirklich eine sehr große Teamleistung. Du kannst keinen Punkt gewinnen, aber du kannst natürlich jeden Ring für das Team gewinnen oder halt auch verlieren im Zweifel. Und das hat es eigentlich ganz, ganz schön gemacht, dass man da wirklich mal so einen Teamsport erleben durfte als Einzelsportler.
Gibt es das nur für Gewehr und Luftgewehr und KK, hast du gesagt, oder auch für Pistolenschützen?
Es gibt es hauptsächlich für Gewehr. Hauptsächlich bedeutet offiziell organisiert als, nennt sich dort NCAA, es ist die Organisation College Sport für Gewehr. Es gibt dann für Pistole so Club Championships, die haben allerdings keinen offiziellen Status. Da hat dann, wenn eine Uni so einen Verein, sage ich mal, oder einen Club hat, kannst du dich dem anschließen und hast dann Wettkämpfe gegen andere Unis. Das sind allerdings nochmal deutlich weniger und, soweit ich weiß, auch keine Stipendien für vergeben. Das ist ein sehr großer Fokus auf Gewehr. Flinte gibt es auch nicht, soweit ich weiß.
Wie viele Ausländer haben da teilgenommen? Wie attraktiv ist das für Ausländer?
Also damals war es sehr überschaubar. In meiner Zeit, ich glaube, ich könnte es an einer Hand abzählen, während ich aktiv war, waren vielleicht 3, 4, 5 maximal. Also mir fällt Milica Babic aus Serbien ein, die bei mir im Team war. Henrik Larsen war ein Jahr dort und dann wurde es so langsam mehr. Mittlerweile sind es tatsächlich relativ viele, weil es einfach attraktiv wurde. Ja. Diese Kombination dann für dich als Ausländer, der nicht unbedingt englischer Muttersprachler ist, nochmal attraktiver. Ja, ich kann sagen, ich spreche fließend Englisch, ich habe 3 Jahre, 4 Jahre im Ausland gelebt, super attraktiv. Das heißt, mittlerweile, ich habe keine Zahlen, würde ich aber sagen, dass von den großen Teams eigentlich alle mindestens einen Ausländer, Ausländerin haben. Du bist auch nicht wie bei uns in der Bundesliga limitiert, dass du sagst, es darf maximal einer in der Wertung schießen. Da gibt es nach wie vor keine Limits.
Ich kenne das von den anderen Sportarten in den USA, dass der College-Sport sehr angesehen ist, also ja, sehr hohe Zuschaueraufkommen hat, sehr großes Medieninteresse. Wie ist das mit dem Skisport?
Es kommt sehr stark auf die Uni an. Also wie gesagt, wir hatten eine der populärsten Uni-Teams innerhalb des Skisports, genau aus den genannten Hintergründen. Es ist aber auch gewachsen in der Zeit, auch bei anderen Unis, wo ich dort war. Und klar, du kannst es nicht vergleichen mit einem College-Football-Spiel, wo wir regelmäßig das 60.000er-Stadion voll hatten oder Basketball mit 15.000, 18.000 Leuten. Gleichzeitig deutlich mehr. Und der Vorteil ist natürlich eben, dass dadurch, dass es alles innerhalb von der Uni organisiert ist, findet so eine gewisse Umverteilung statt, beziehungsweise du wirst finanziert als kleinere Sportart auch durch die größeren Sportarten und genießt aber auch gleichzeitig die gleichen oder ähnliche Trainingsbedingungen. Das heißt, der ganze Campus, der ganze Sportcampus, die Infrastruktur, die ist da und die kannst du zum Teil eben mitnutzen, etc. Das heißt, was Schießen angeht, schon auch populärer. Also ich erinnere mich an einen Moment, wo wir von einem ganz normalen Wettkampf heimgefahren sind und auf dem Weg bei irgendeinem Restaurant waren und da hing ein Fernseher und dann hast du dich auf einmal zufällig da im Fernsehen gesehen, in den Nachrichten, wo dann halt die Ergebnisse da präsentiert wurden und kurze Videoausschnitte. Hat man so hier, glaube ich, auch selten.
Fast so wie bei uns.
Fast so wie bei uns, genau. Wenn du ins 12. Programm, regionale Programm schaltest, hast du vielleicht irgendwann mal Glück. Spaß beiseite. Schon cool, und einfach mehr in der Breite angekommen, hat verschiedenste Gründe, ja.
Das heißt, du als Sportler am College warst auch angesehener als vielleicht normale Studenten?
Was heißt angesehener? Also am Ende bist du auch ein Student, du hast gewisse Vorteile genossen, ja. Akademisch gesehen auch ein großer Vorteil ist, dass du dich halt vor allen oder vor den meisten anderen für Kurse einschreiben konntest. Das heißt, wenn du zum Beispiel ich hatte einen Psychologiekurs, der wurde dreimal die Woche angeboten zu verschiedenen Zeiten. Ich hatte die Erstwahl, welche Zeit davon ich wählen möchte, damit das mit meinem Trainingsplan am besten eben passt. Solche Vorteile hast du. Und dann, ja klar, also du wirst hier und da mal erkannt. Es gibt Autogrammstunden. Du hast vielleicht hier und da gewisse Vorzüge. Am Ende des Tages muss man sagen, bist du immer noch Schütze. Und das ist jetzt nicht so populär wie Basketball. Aber was cool ist, zum Beispiel, es gibt dann auch solche Ehrungen quasi für akademische Ergebnisse, für sportliche Ergebnisse, die sie immer aufbereiten und halt durchführen, beispielsweise im Footballstadion, im Basketballstadion bei Heimspielen, wo dann halt das komplette Stadion voll ist und dann wirst du eben da aufgerufen oder die Leute, die es betrifft, bist auf dem Feld, darfst einmal schön winken und so. Darfst halt auch mal diese Atmosphäre aufsaugen. Das ist schon eine coole Nummer, ja. Also man stellt sich vor, man ist irgendwie als Münchner Schütze auf einmal in der Allianz Arena im Mittelkreis während der Halbzeit und kriegt da so eine Ansage gemacht. Schon eine coole Nummer, ja.
Da arbeiten wir dran, dass das irgendwann auch mal passiert, genau.
Ja.
Du hast ja gesagt, du warst 3 Jahre da, hast deine Englischkenntnisse nicht nur auf Vordermann gebracht, sondern sprichst wahrscheinlich perfekt Englisch. Was hat dir letztendlich der Aufenthalt da gebracht, gerade für deine Persönlichkeitsentwicklung?
Ja, mittlerweile ist das Englisch leider ein bisschen eingerostet. Ich werde immer noch dazu verpflichtet, wenn wir irgendwo unterwegs sind, irgendwelche Telefonate oder Reservierungen meistens irgendwie zu tätigen, weil es dann halt doch vielleicht noch am besten ist. Aber für mich persönlich war es mal besser. Nein, es ist natürlich immer noch okay. Und gebracht hat das super viel. Also ich habe mich in der Zeit sportlich entwickelt, einerseits, aber persönlich einfach super. Wie gesagt, ich konnte einen super Abschluss machen, ich konnte Englisch lernen. Du lernst natürlich nochmal auf eine andere Art selbstständig zu sein. Also ich war jetzt vorher nicht unselbstständig, gar keine Frage. Ich habe in Deutschland schon studiert und viel unterwegs gewesen mit dem Sport. Aber es ist nochmal eine andere Sache, wenn du halt jetzt einfach einen 8-Stunden-Flug von zu Hause entfernt bist und da auf dich alleine gestellt bist und vielleicht deine Familie jetzt auch nicht unbedingt so englischsprachig aufgewachsen ist, dass sie dir dann groß helfen kann und du das alles regeln musst. Also man lernt schon so ein bisschen den Umgang mit dem kalten Wasser. Ja? Also ins kalte Wasser geschmissen zu werden und dann halt da irgendwie Lösungen zu finden, ist ganz cool. Gleichzeitig bekommt man von dort auch unter die Arme gegriffen, keine Frage. Und es ist aber auch so eine Horizonterweiterung und so ein bisschen so eine Lernen, offen zu sein, lernen für andere Kulturen, andere Menschen offen zu sein. Ich habe es angesprochen, einerseits ist es ein großer Teamsport dort, das heißt, du musst mit deinen Teammitgliedern klarkommen. Ich war dann im letzten Jahr auch Team-Captain dort. Du musst mit den verschiedenen Persönlichkeiten klarkommen, die alle so ein bisschen unter einen Hut bringen, mit denen arbeiten. Und gleichzeitig ist es halt auch einfach eine andere Kultur. Also man denkt immer, naja, es ist westlich geprägt und es ist jetzt nicht so weit weg von uns. Das stimmt in weiten Teilen. Gleichzeitig war es eben, wie gesagt, auch ein konservativ geprägter Bundesstaat. Das hat jetzt nicht unbedingt die Uni widergespiegelt und unser Trainer schon gar nicht, aber so ein bisschen das Drumherum und vielleicht auch Menschen, die dort zugegen waren, außerhalb vom Sport, und so ein bisschen damit klarzukommen, warum Menschen vielleicht so drauf sind, wie sie drauf sind, warum Menschen politisch geprägt sind, wie sie geprägt sind, wenn das jetzt nicht in irgendeiner Weise von Radikalem geht, aber einfach sich damit auseinanderzusetzen und so eine Offenheit zu entwickeln für andere Menschen, andere Kulturen, Persönlichkeiten. Das hat auf jeden Fall sehr viel gebracht.
Hast du noch Kontakte zu ehemaligen Mitschützen, zum Trainer, zu Professoren?
Ja, auf jeden Fall. Ich war jetzt im März das erste Mal wieder drüben seit damals. Also ich musste damals im März eben nach Hause fliegen für einen Wettkampf. Hatte so eine leise Vorahnung, weil es war gerade Corona angebrochen. Unser Wettkampf, der letzte, wurde abgesagt und habe so das Nötigste mitgenommen und konnte dann nicht mehr zurück. Das heißt, mein Apartment war noch eigentlich voll, mein Zimmer und so. Das hat mein Trainer dann damals noch ausgeräumt mit den unwichtigeren Sachen. Und ich war nicht mehr dort aus Zeitgründen und damals auch aus Regulationsgründen bis eben diesen März. Da war dann wieder das Finale bei uns zu Hause und da hat man sich dann so ein bisschen wieder getroffen. Es war so Reunion-Klassentreffen, das war richtig cool mit den Alten. Dann sind einige von meinen alten Teamkameraden jetzt mittlerweile auch Trainer an anderen Teams dort. Andere noch international aktiv auch und Anfang Januar auf jeden Fall war mein Uni-Team, mein altes, eben in Europa für ein Trainingslager. Die waren erst in Südtirol, dann in München und da habe ich eben Trainer, Co-Trainer, Sportpsychologe und so weiter wieder treffen dürfen. Die haben mit uns trainiert. Die Schützen kannte ich die wenigsten von, vom Sehen vielleicht. Aber auf jeden Fall mit denen ein Wiedersehen gehabt und ein bisschen trainieren können. Und das ist immer schön. Das fühlt sich dann gar nicht an, als wäre es jetzt schon, boah, mittlerweile bald 5 Jahre her, tatsächlich. Und da bleibt einiges noch langfristig.
Also fast wie nach Hause zu kommen.
Ja. Genau. Ja, also West Virginia, wer es nicht kennt, ne, ja. Country Roads, Take Me Home, das war die Uni-Hymne, das gibt mir nach wie vor Gänsehaut, wenn du vielleicht dann doch mal auf einem Volksfest unterwegs bist und das wird gespielt, in Deutschland ist das so eine Party-Hymne, ich krieg dann erstmal ein bisschen Gänsehaut, weil das immer dort bei unseren Wettkämpfen, bei Footballspielen gespielt wurde und dann denkst du wirklich so, ja, Take Me Home, das war 3 Jahre zu Hause, ist schon cool.
Ja. Wie wäre es denn für dich, wenn in 3 Jahren, da findet bekanntermaßen auch ein großes Sportereignis in den USA statt, du wieder in den USA wärst, das wären deine ersten Olympischen Spiele, wäre das was extra Besonderes für dich?
Also grundsätzlich auf jeden Fall was Besonderes, allein weil es Olympische Spiele sind, weil es das absolute Ziel, der absolute Traum ist, so dass das von Haus aus nicht unbedingt aufgrund dessen, dass ich jetzt schon mal dort war, dazu ist es geografisch einfach ja fast Ostküste zu Westküste. Aber klar, man kennt die Kultur, ob das jetzt dann vor Ort hilfreich ist, bist du eben relativ abgeschottet. Ich glaube jetzt nicht, dass es einen großen Unterschied macht, weil das wahrscheinlich sowieso relativ eindrucksvoll und überwältigend erstmal ist. Aber sicherlich vielleicht nicht unhilfreich, dass man dann auch relativ gut Englisch spricht, dass man schon mal da war, dass man vielleicht ein paar Leute kennt. Am Ende des Tages ist es ein Zielwettkampf und wo der stattfindet, ist dann erstmal zweitrangig.
Du hast erzählt, du hast davon profitiert, dass 2 andere schon vor dir in den USA waren. Dürften wir dich angeben als denjenigen, der auch als Berater, als Empfehler für möglicherweise Interessierte dasteht? Wäre das okay für dich?
Ja, selbstverständlich. Also wer was wissen möchte, meldet euch gerne, entweder über offizielle Wege oder über Instagram oder sonst was. Stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Manchmal brauche ich vielleicht eine Antwort einen Moment länger, aber ansonsten einfach auch, weil ich es jedem empfehlen kann, der sich dafür interessiert, der jetzt nicht gefährdet ist, groß Heimweh zu kriegen oder sowas, weil es mir einfach auch jetzt, merke ich nach wie vor, langfristig super viel gegeben hat, die Zeit dort. Ich würde es jederzeit wieder tun in dem Lebensabschnitt und kann es jedem ans Herz legen.
Wunderbar, das machen wir so. Jetzt machen wir einen kleinen Cut. Du bist nämlich nicht nur Profisportler und Psychologie-Absolvent, sondern auch Profi-Podcaster. Du bist hier quasi Kollege. Ihr habt einen tollen Podcast aufgelegt, gestartet mit Spot on Shots. Und erzähl doch mal, wer ist denn dabei, wer kam auf die Idee?
Ja, erstmal danke für die Blumen. Wir sind, glaube ich, noch lange weit davon entfernt, Profis zu sein. Und wenn, dann allen voran ist das Julien Bär, die das ganze Technische eigentlich in die Hand nimmt. Also erstmal ganz großes Dankeschön oder Lob an sie, dass sie sich da so reingefuchst hat. Also Julien Bär, Maxi Dallinger und ich sind das Trio quasi. Maxi und ich sind weitestgehend zum Quatschen da. Julien übernimmt das das Technische. Genau, wir drei schon länger einfach gute Freunde, Kollegen, viel unterwegs gewesen, gerade die letzten 2, 3, 4 Jahre im Weltcup-Zirkus und bei Wettkämpfen und sind da gute Freunde geworden, haben irgendwie einen gleichen Humor und haben uns dann irgendwann gedacht, naja, das gibt's so bisher nicht, abgesehen von euch natürlich, die Interviews machen schauen wir mal, vielleicht lässt sich daraus ja was machen. Maxi und ich hatten tatsächlich schon mal die Idee oder den Hirnfurz, sage ich mal, da was draus zu machen. Vor 2, 3 Jahren haben wir uns dann gesagt, naja, das ist schon viel Arbeit, lohnt sich das? Am Anfang ist es träge, bis du eben relativ viele Hörer bekommst und so weiter. Und dann irgendwann letztes Jahr kam Julien eben mit der Idee, hey Jungs, habt ihr nicht Bock, einen Podcast zu machen? Und wir so, ja, grundsätzlich haben wir da schon mal drüber nachgedacht, würde sich anbieten. Wenn man zu dritt ist, kann man die Aufgaben auch noch ein bisschen besser aufteilen. Und dann sind wir mal so ein bisschen ins Blaue gestartet. Wir haben uns ein bisschen ausgestattet mit Technik, die man dann hier und da auch erweitern musste, weil dann vielleicht irgendwelche Bewertungen doch nicht so gut waren. Genau, unterm Strich muss man aber einfach sagen, es macht super viel Spaß. Wir haben da Spaß dran. Wir hoffen, dass es die Zuhörer, Zuhörerinnen genauso freut. Sehen es einfach als ganz coole, lockere Ergänzung. Es ist relativ ungezwungen. Viel Quatschen hier und da zu News, zu unseren eigenen Erfahrungen, wo wir unterwegs sind, aber auch einfach zu konkreten Fragen. Also wir sind immer offen für irgendwelche technischen Fragen, beantworten die sehr gerne, wenn da was kommt, was unsere Meinung betrifft, was unser Wissen betrifft dazu. Und sind da jetzt, ich weiß leider gar nicht genau seit wann, ich glaube seit kurz vor der Deutschen, tatsächlich am Start. Kommt aktuell alle 2 Wochen raus, wenn's mehr gibt, dann auch mal öfter. Und so hat sich das Ganze ergeben. Von deinem Kompliment des Profis möchte ich mich noch ein bisschen distanzieren, auch um die Erwartung nicht zu hoch zu stecken.
Auch ihr macht das gut, ihr macht das gut.
Das ist freut uns auf jeden Fall zu hören von euch. Und ja, macht aber Spaß und machen wir gerne.
Du hast ja von den Inhalten schon mal ein bisschen gesprochen. Ich habe auch schon mal gehört, Maxi hat schon mal Rezepte da preisgegeben, die er da macht. Wer legt denn die Themen fest? Geht ihr da ohne einen großen Plan in die Folge rein oder wird da wirklich reihenweise gesagt, so David, du bist jetzt dran, du legst mal die Themen fest oder orientiert ihr euch auch am aktuellen Zeitgeschehen zum Beispiel?
Ja, also aktuelles Zeitgeschehen spielt auf jeden Fall sehr groß mit rein. Wenn wir jetzt was Aktuelles anstehen haben, dann wird das immer mit aufgenommen. Wir haben jetzt während der Bundesliga-Saison auch immer so eine Zusammenfassung gegeben. Und ansonsten Themen, die anfallen. Also wie gesagt, wir sind auf Instagram, es gibt auf Spotify so eine Kommentierfunktion. Das heißt, wenn da Fragen reinkommen und die in irgendeiner Weise relevant und sinnvoll sind, nehmen wir die sehr gerne auf. Ja, also da kann uns jederzeit schreiben. Ansonsten überlegen wir uns teilweise noch was passen würde. Man muss fairerweise sagen, das merkt man vielleicht auch, manche Folgen sind dann durchstrukturierter als andere. Das macht es für uns aber auch so ein bisschen aus. Du hast gesagt, Maxi hat Rezeptideen gegeben, da ging es um Plätzchen. Es soll nicht nur Schießen sein, es soll so ein bisschen drumherum sein, locker und ungezwungen. Das heißt, wir haben da jetzt kein genaues Skript, das wir runterlesen. Wir haben so eine lose Stichpunktliste, die im besten Fall existiert und so ein paar Kategorien, die wir mit aufnehmen wollen und dann orientiert sich das am aktuellen plus was gerade so reinflattert und uns so einfällt. Genau.
Letztendlich, warum das Ganze? Um auch für den Skisport eine weitere Plattform zu bieten?
Ja, sicherlich. Also wir haben ja viel darüber gesprochen, was vielleicht vorhin, was in den USA größer, anders, wie auch immer läuft. Das hat verschiedenste Hintergründe, aber ich glaube, als Randsportart hier in Deutschland kann man sich auch nicht immer nur beschweren. Man muss vielleicht auch mal Dinge selbst in die Hand nehmen und als Sportler oder als Beteiligter, an welcher Stelle auch immer, vielleicht mal einen Schritt nach vorne gehen. Wir sind alle, stehen nicht so in der Öffentlichkeit. Die meisten würden sagen, Gott sei Dank, ich auch, wie bekannte Sport oder Sportler aus bekannten Sportarten. Das möchte man vielleicht auch nicht unbedingt. Gleichzeitig ist es so, wenn wir einerseits wollen, dass der Sport populärer wird, dass er vielleicht öfter gezeigt wird, in sämtliche Medien kommt, ja, dann müssen wir auch als, ich sag mal, im weitesten Sinne Vorbilder oder Hauptakteure des Sports vielleicht mal vorangehen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass du nicht nur erwarten kannst von Verbänden oder von irgendwelchen Medienanstalten, dass sie sagen, ja, hey, wir nehmen euch auf, sondern da einfach mal ein bisschen das Ganze selbst populärer machen kannst. So. Und was wir natürlich auch alle merken, ist das Thema Jugendarbeit oder Nachwuchs. Es ist jetzt Gott sei Dank dieses Jahr auch wieder besser geworden, gerade bei den männlichen Junioren. Ich kann immer nur für Gewehr sprechen. Bei den Mädels haben wir das Thema nicht so, aber wenn man sich mit Vereinen unterhält, dann ist das so ein bisschen eine geteilte Meinung. Viele machen eine sehr gute Jugendarbeit, andererorts ist es ein bisschen rückläufig. Und ich glaube, wenn man da einfach vorangeht und auch junge Leute abholt und für den Sport begeistert und das einfach so ein bisschen größer macht in alle Richtungen, dann haben wir vielleicht auch einfach die Hoffnung, dass wir noch andere Jugendliche gewinnen können für die Zeit, wo wir nicht mehr aktiv sind, vielleicht sogar idealerweise für die Zeit, wo wir noch aktiv sind. Also wenn man Maxi fragt, dann glaube ich, würde der das noch sehr, sehr gerne sehr lange machen auf dem Niveau. Ich bin mir da selbst noch unschlüssig. Nein, Spaß beiseite. Also Jugendarbeit, Nachwuchs, Förderung passiert aus vielen Richtungen und wenn wir da vielleicht auch noch so einen kleinen Beitrag zu leisten können, ist das auch super und einfach so ein paar Einblicke geben können in so ein Leben. Ja, vielleicht ist auch einfach jemand nicht sich gerade unklar, wo soll der Weg hingehen? Ist das überhaupt was für mich? Am Ende des Tages muss man auch sagen, man muss sich ja relativ früh zumindest mal so ein bisschen in eine Richtung entscheiden, möchte ich mit Leistungssport anfangen? Da reden wir noch nicht vom Profi-Dasein, da reden wir von Landeskader. Und da so ein paar Einblicke geben, was die positiven Seiten sind, was vielleicht auch Herausforderungen sein können. Also ich meine, wir leben ein sehr privilegiertes Leben als Profis. Gleichzeitig gibt es auch Schattenseiten, das ist ganz klar. Und da einfach so ein bisschen berichten und auch Leute abholen und grundsätzlich alle, die es interessiert, einfach so ein bisschen mitnehmen.
Also ich finde das super, weil natürlich habt ihr den Vorteil, ihr seid Athleten, ihr seid jung, ihr habt das alles erlebt und könnt das aus erster Hand weitergeben. Und hat vielleicht nicht dieses verstaubte Image wie ein großer Verband, das ist einfach so. Und deswegen ist das, glaube ich, nur positiv für unseren Sport, wenn ihr drei da weiter Gas gebt. Finde ich gut.
Dankeschön, ja.
Wir geben uns Daneben Mühe. Gibt es natürlich wieder noch was anderes, was ihr macht. Ich sage nur Master Your 10, beziehungsweise Meistere Deine 10 übersetzt, für die vielleicht im Englischen nicht so gut sind. Was verbirgt sich denn da schon wieder dahinter und wer?
Ja, es soll ja keine zu große Werbeveranstaltung hier werden. Nein, dahinter verbirgt sich eigentlich eine Idee von Maxi Dallinger und mir auch wieder, die wir vor anderthalb Jahren angegangen sind, wo es um Training geht. Eigentlich genau das, was du eben angesprochen hast, Profis geben Erfahrungen weiter. Es gibt im Schießsport Gewerbereich wenig bis nichts bis dato, wo wirklich die breite Masse abgeholt werden kann von Trainern, von Profisportlern, die ihre Erfahrung weitergeben. Also wir sprechen da einfach von, ich sag mal, Privat- und Gruppentraining. Und da haben wir gesagt, hey, lass uns das mal starten, lass uns mal schauen, auf Basis dessen, dass wir einfach sehr viel Anfragen bekommen haben oder Nachfragen einfach auf Instagram. Und man muss fairerweise sagen, so gerne man das tun würde, A, in der Vielzahl ist es vielleicht zeitlich nicht möglich gewesen und B, möchtest du natürlich auch nicht halbherzig mit einer halben Instagram-Nachricht jemanden abspeisen. Und da haben wir gesagt, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Lass uns das machen, lass uns das mal probieren. Es funktioniert super und da gehen wir einfach so einen Ansatz, dass bei jedem Training von uns, das wird nicht durch irgendwen geleitet, sondern es wird durch Profis geleitet. Das heißt, wir hatten Lisa dabei, schon Anna Jansen schon dabei und Maxi und ich eben hauptsächlich. Pistole bieten wir teilweise noch an. Ähnlicher Hintergrund, einfach so ein bisschen den Sport nach außen tragen, ein bisschen nahbarer machen und Erfahrungen weitergeben, die ich vielleicht in einem normalen Trainerkurs nicht bekomme oder von einem, ich nenne es mal, normal ausgebildeten Trainer nicht bekomme, die wir einfach gemacht haben. Und ich nenne immer mein Knien als Beispiel. Ich habe gefühlt jetzt 16 Jahre oder so Knien drum gedoktert, bis ich da einen Anschlag gefunden habe, der jetzt wirklich auch trifft. Und die Erfahrung auf dem Weg, die habe ich im Kopf irgendwo. Und da kann man halt ein paar Sachen einfach ausprobieren und weitergeben. Genau, und so haben wir das Ganze gestartet. Ja, muss man sagen, für uns auch recht erfolgreich und auch einfach schön zu sehen. Also wenn du jetzt bei der Bundesliga unterwegs bist oder bei Meisterschaften, wenn dann Leute einfach kommen und sagen, hey, was wir da gemacht haben, das hat mir super weitergeholfen. Ich habe jetzt irgendwie Bestleistung geschossen und das ist so, hat sich verbessert, dies und das. Und das gibt uns halt super viel auch einfach, dass du weißt, okay, das, was ich da weitergebe, das findet auch einen Nährboden und die Leute freut das auch und man kann da einfach deren Schieß- und Wettkampf-Dasein so ein bisschen noch vielleicht unter die Arme greifen.
Das heißt, in dem Fall gebt ihr nicht nur verbale Tipps und Tricks, sondern wirklich auch praktische Hinweise im Training, am Gewehr, an der Haltung, am Anschlag, was sie zu tun haben.
Ja, genau, also eigentlich nur das. Also wir sind eigentlich bei den Leuten vor Ort, also wie gesagt, entweder bei Vereinen, bei Gruppen vor Ort oder wir bieten offene Trainings an, dass wir einfach sagen, Tageslehrgang samstags oder 1:1 Training. Und da können sich Leute dann zubuchen, dass das auch möglichst praktisch einfach ist, ein Theorieteil verknüpft mit Praxis. Und das fruchtet eigentlich immer am besten. Genau, was sich da noch erweitern lässt gegebenenfalls, da muss man einfach mal schauen. Das ist so bisher das. Und natürlich auch immer einfach limitiert durch unseren eigenen Zeitplan. Also so viel man da gerne machen würde. Wir sind jetzt gerade auch wieder das kommende Jahr viel unterwegs und da das geht selbstverständlich vor.
Ich wollte gerade sagen, was sagt der Bundestrainer dazu, zu den vielen Aktivitäten?
Ja, bisher alles gut. Also solange die Leistung passt, ja sowieso. Und man muss auch sagen, das hält sich ja dann doch auch im Rahmen. Also wenn wir irgendwie einmal im Monat Samstag oder Sonntag wo sind, beispielsweise den freien Tag haben wir dann schon. Und ansonsten ein Podcast, es macht Spaß. Manchmal ist es auch einfach ganz gut. Ja, wir setzen uns sonntags abends nach der Bundesliga hin und lassen einfach mal so das Wochenende Revue passieren. Man kann mit jemandem sprechen, mit Gleichgesinnten. Ja, das macht den Kopf auch so ein bisschen frei. Und das ist, glaube ich, eine gute Nummer.
Siehst du dich denn nach deiner aktiven Karriere als Influencer, Podcaster oder Trainer? In welche Richtung geht's?
Also wenn du mir irgendwoher so ein paar 10.000 Follower aktive beschaffen könntest, dann könnte ich mir so ein Influencer-Dasein vorstellen. Nee, das ist ja in unserem Sport dann doch eine Nische. Das ist auch einfach sehr viel Arbeit, muss man sagen. Ich meine, wem sage ich das? Ihr wisst das als Verband, wie viel Arbeit so ein Social Media macht, wenn man das vernünftig angehen möchte. Ich weiß noch nicht, wohin der Weg geht. Also ich bin auf jeden Fall bis 2028 jetzt erstmal Sportler und fokussiere mich darauf. So eine Trainerlaufbahn kann ich mir grundsätzlich auf jeden Fall vorstellen. Ich durfte jetzt auch mit dem Hochschulsportverband schon mal in Indien sein und sowas. Das macht super viel Spaß. Es hängt natürlich immer auch so ein bisschen das Damoklesschwert des Olympiadaseins darüber. Also ist ja kein Geheimnis, dass wir uns als Schießsport öfter mal Gedanken machen müssen, wie lange wir noch olympisch sind. So bricht diese Förderung weg, dann bricht natürlich auch die Förderung für öffentlich geförderte Trainerstellen weg. Und da fragst du dich natürlich dann immer, ja, wenn ich jetzt Anfang 30 bin und ein Trainerdasein pflichte und irgendwann vielleicht 40 oder Mitte 40 bin und das bricht weg, klar findet man immer irgendwas. Das ist natürlich aber auch immer so ein bisschen ein Risiko. Und andererseits gibt es auch viele, und ich weiß einfach nicht, wie sich das bis dahin ergibt, die sagen, naja, ich war jetzt so lange in dem Sport, es ist mal Zeit für was Neues. Ich kann mir aktuell beides vorstellen, da lasse ich jetzt mal noch offen und dann schauen wir mal.
Und wir hören ja, du bist ja so breit aufgestellt, also ich mache mir da keine Sorgen um deine Zukunft. Es gibt eine Rubrik bei uns im Podcast, die handelt vom Schießbuch. Ich nehme an, du hast auch so eine Art Schießbuch, in dem du Trainingseinheiten, Inhalte, Ergebnisse einträgst. Mhm. Bei uns geht es natürlich um andere Einträge und ich stelle dir die Fragen und du antwortest einfach, was bei dir im Schießbuch steht. Dein schönstes Erlebnis deiner USA-Zeit?
National Championships zu Hause vor ein paar tausend Leuten, das war cool.
Gewonnen?
Einzeldritter, mit dem Team leider nichts.
Okay. Gab es schon mal bei dir einen Moment, in dem du das Gewehr für ewig ablegen wolltest?
Kurzfristig für ein paar Minuten, ja.
Nach dem Wettkampf oder wann war das?
Ja, auch mal zwischendrin. Nee, also ja, ich glaube, so Momente gibt's immer, wo man zweifelt, wo man vielleicht auch mal länger zweifelt. Ich meine, dieses Jahr war das für den einen oder anderen, letztes Jahr mittlerweile, nicht so ganz einfach. Natürlich ist es immer so, wenn es auf Olympische Spiele zugeht und man dann Qualis verpasst, etc. Aber am Ende des Tages, ob nach ein paar Minuten oder nach ein paar Tagen, kehrt man doch immer wieder zurück und weiß, was man daran hat.
Ich meine, du bist ein sportlicher Typ. War denn für dich von vornherein der Skisport die Nummer eins oder hast du auch andere Sachen gemacht?
Ich glaube, ich habe das gemacht, wie klassischerweise das auf so einem kleinen Dorf der Fall ist. Ich habe damals, es gab einen Schützenverein bei uns und einen Fußballverein. Ich habe mit beidem angefangen und irgendwann bin ich dann beim Schießen hängen geblieben, hatte relativ früh einen guten Trainer und eine gute Jugendarbeit damals. Und da hat sich das dann so ergeben einfach. Ja.
Okay, nächste Frage. Welchen Tipp kannst du als Betreiber von Master U10 anderen Gewehrschützen geben? Wenn du einen Tipp geben müsstest, welcher wäre das?
Wenn ich einen Tipp geben dürfte, jetzt muss ich kurz überlegen, da gibt es natürlich so viel. Manchmal ist der Kopf wichtiger als die Technik.
Okay.
Also was ich damit meine, ist, klar, wir wissen alle, wir sind eine Kopfsportart, man verrennt sich aber oft auch in Technik. Also wenn die Basics stimmen, dann ist das schon viel wert. Und auch wir als Profis merken das immer wieder. Wir unterhalten uns eigentlich jedes Jahr irgendwann um das gleiche Thema. Du verkopfst dich in irgendein Detail dann wird irgendwas komisch. Und wenn du zurück zu den Basics gehst, das reicht manchmal aus und dann dich darauf im Wettkampf besinnst.
Da spricht der Psychologe, jawohl. Was ist dein übergeordnetes sportliches Ziel?
Ja, ich glaube, wie bei den meisten Olympischen Spiele, erfolgreich sein bei Olympischen Spielen, das ist das ganz große Ziel. Ich habe aber die letzten Jahre auch immer wieder oder immer mehr gelernt, dass einfach so dieser klassische ausgelutschte Satz von wegen der Weg ist das Ziel, das stimmt schon irgendwo. Also gerade wir waren sind mit einem coolen Team unterwegs und es läuft nicht immer so, wie man das will, aber wenn man möglichst viel mitnimmt auf dem Weg, dann gewinnt man einfach sehr viel fürs Leben dazu.
Okay, das war unser Schießbuch. Jetzt kommt noch eine andere spezielle Frage. Es ging ein Foto durch Schützenkreise um, da warst du, der Maxi und Familie Kimmich, beziehungsweise Ehepaar Kimmich drauf zu sehen. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Was war da los?
Also so wie ich das verstanden habe, war Ehepaar Kimmich am Oktoberfest Landesschießen im Schützenzelt und haben da geschossen. Und wenn ich ihm jetzt nicht zu nahe trete, dann hat seine Frau ihn ganz schön abgezogen. Und dann sind die irgendwie ins Gespräch gekommen mit der Organisation dort und haben dann sich tatsächlich nochmal beim BSSB gemeldet und gesagt, hey, ich will das nicht auf mir sitzen lassen. Wir würden gerne mal vorbeikommen, das gezeigt bekommen und dann halt nochmal so einen kleinen Wettkampf gegeneinander schießen. Und dementsprechend waren sie dann irgendwann in Hochbrück und im Dezember und haben sich das von uns zeigen lassen, haben dann nochmal einen Wettkampf gegeneinander geschossen. Und es war eine sehr coole Nummer.
Wer hat gewonnen?
Ja, das kann man nicht so ganz sagen. Also am Anfang war auf jeden Fall sie besser. Irgendwann ist von ihm auf jeden Fall der Satz gefallen, wenn man selber nicht besser wird, dann muss man die anderen schlechter machen, während er sie ein bisschen psychisch fertig gemacht hat. Also ich glaube, rein wenn man den Anschlag betrachtet, würde man auf jeden Fall ihr eine größere Schießsport-Zukunft zusprechen.
Was haben beide zum Skisport an sich gesagt? Also haben sie gesagt, oh, das ist ja doch schwerer als erwartet, was man da alles beachten muss? Oder wie ging das vonstatten?
Ja, einerseits das, dass sie durchaus begeistert und ja überrascht, aber begeistert waren, wie was man alles dafür tun muss, braucht, wie schwierig das ist, dass es eben was komplett anderes ist vom Fußball, von den klassischen Sportarten. Und waren da super begeistert. Ich meine, sie hatten ein bisschen Vorwissen dann durch das Oktoberfest-Schießen, aber jetzt auch überschaubar. Wir haben uns echt super unterhalten, auch einfach um grundsätzlich, wie es dazu kommt, dass man im Fußball weit kommt, im Schießen weit kommt. Es war echt ein cooler Austausch auf Sportler-Augenhöhe, sage ich mal. Und die waren sehr begeistert. Wer weiß, also sie haben es gesagt, dass sie es gerne nochmal irgendwann wieder tun würden. Wenn wir da die Leute so begeistern können, die, ich sag mal, nur Fußball oder Fußball spielen, auf dem Niveau vor allem, dann ist das, glaube ich, spricht das für den Skisport.
Also es könnte schon sein, dass die Bayern das ganze Team auch mal ein internes Schießen ausmachen, ja?
Also wir wären nicht abgeneigt, auf gar keinen Fall.
Ja. Okay, dann werden wir das doch mal versuchen anzugehen. Die Bilder würden wir natürlich gerne haben und das wäre natürlich nur gut für unseren Sport, klar.
Ich glaube, wenn das soweit kommt, dann könnt ihr, glaube ich, als DSB-Presseabteilung vorbeikommen.
Das machen wir dann auch. Ich kann natürlich nicht umhin, mit dir auch über das Bundesliga-Finale zu sprechen.
Ja.
Am 8.9. Februar ist es soweit, dann steigt das Bundesliga-Finale in Rothenburg an der Fulda. Immer ein absolutes Highlight, ein frühes Highlight im Jahr. Wie sehr fieberst du, wie sehr fiebert dein Team Föhring dem diesjährigen Finale entgegen?
Ja, sehr. Also ich glaube, alles andere wär gelogen und wäre auch komisch. Wir hatten eine sehr gute Saison als Team. Wir gehen da mit selbstbewusst in das Finale rein, haben auf jeden Fall Vorfreude und wollen da Spaß haben. Ein Bundesliga-Finale ist immer was Besonderes. Es ist immer eine größere Bühne, als du normalerweise im Schießsport bekommst. Und deswegen haben wir da voll Bock drauf und schauen mal, was geht.
Ihr seid mit weißer Weste durch die Vorrunde gegangen, ihr seid also Südmeister, ungeschlagen. Was macht euer Team aus?
Ja, ich glaube, es ist diese gute Mischung aus Spaß zusammen und Professionalität. Also wir haben schon einfach sehr viele Leute auf sehr gutem Niveau, wo jeder für sich auch dieses gewisse Maß an Professionalität mit reinbringt und gleichzeitig der Spaß einfach nicht zu kurz kommt. Und das ist glaube ich, schon ein Erfolgsfaktor. Wenn dir das eine fehlt oder das andere, dann wird es auf dem Niveau, glaube ich, immer schwierig, weil selbst wenn du die besten Schützen hast und keinen Spaß zusammen haben kannst, dann doch irgendwo einer Teamdisziplin, die es ja dann doch ist, es ist auch doof. Ja. Umgekehrt, nur mit Spaß bist du in der Bundesliga auch falsch aufgehoben. Deswegen würde ich sagen, das macht es auf jeden Fall aus und dann einfach die Qualität auch in der Tiefe. Ja. Also wir haben einfach 6, 7 sehr, sehr gute Leute, wo man sich auf den anderen verlassen kann. wo einfach jeder abliefern kann und das auch einfach gut tut. Ich meine, wir haben es jetzt dieses Jahr gesehen, ich war jetzt teilweise nicht gut in Form, dann nicht da, Maxi war mal nicht da, das musst du dann erstmal verkraften können als Team, gerade auf dem Niveau und das können wir auf jeden Fall und da haben wir, glaube ich, dann ganz gute Aufstellung auch für so ein Finale.
Du, Maxi und auch andere sind von Coburg vor der Saison nach Föhring gekommen. Im Viertelfinale kommt es zur Neuauflage des Finals vom letzten Jahr gegen Wiekenberg. Habt ihr schon was von Revanche-Gelüsten deiner neuen Teamkameraden gehört oder ist das völlig egal, auf wen man da trifft?
Also Revanche-Gelüste hat man vielleicht immer irgendwo. Am Ende des Tages muss man sagen, es ist ein Viertelfinale. Ja? Wir sind zwei sehr, sehr starke Mannschaften, die aufeinandertreffen. Das ist für keinen einfach deutscher Meister gegen sehr starke, ungeschlagene Südmannschaft. Da muss sich niemand verstecken und da will aber auch natürlich niemand verlieren. Und es ist nur ein Viertelfinale. Wenn du da verlierst, ist es eben schon vorbei. Deswegen ist, glaube ich, der Fokus weniger auf einer Revanche als einfach auf dem Wettkampf an sich und auf dem Weitkommen im Wettbewerb, weil es ist am Ende noch kein Finale, dann könnte man von einer Revanche sprechen, so klar natürlich auch, der Fokus ist glaube ich aber zumindest bei uns ein anderer.
Es sind 8 Teams im Gewehr und 8 Teams im Luftpistolen-Wettbewerb am Start, du bist der Gewehrexperte, welche 3 Teams siehst du am Ende vorne?
Föhringen, jetzt kenne ich den Teambaum leider nicht auswendig, also ich weiß nicht, ob sich das ausschließen würde, ich würde sagen Föhringen, Elsen, Kevela. Rein ohne Teambaum zu sehen.
Ich habe die Statistik nicht ganz im Kopf, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, Föhring hat noch nie den Meisterspiegel gewonnen. Ist es das Ziel, was ihr habt? Kann es nur das Ziel sein von euch nach Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr, nach Südmeistertitel ungeschlagen in diesem Jahr?
Ja, also persönlich ist das, glaube ich, von den meisten einfach das Ziel, was Bundesliga angeht, irgendwann willst du ganz oben stehen, Punkt. Was das Team angeht, glaube ich auch, da müssen wir kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn du im letzten Jahr Vizemeister wurdest, dich dann verstärkst, dass dann die Ziele hochgesteckt sind, ist glaube ich, auch natürlich. Gleichzeitig muss man sagen, unser vorrangiges Ziel war, sehr weit oben ins Finale zu kommen, das haben wir geschafft im Finale. Gibt es eigene Gesetze. Wie gesagt, wir haben ein sehr starkes Viertelfinale, absoluter Hingucker, würde ich sagen. Wenn das bei Sport Deutschland läuft, dann schaltet er auf jeden Fall ein. Gutes. Und wir sind überzeugt davon, dass wir das Ganze gewinnen und am Ende auch im Finale, nach dem Finale ein bisschen feiern können.
Du hast schon Bundesliga-Finals erlebt, mitgeschossen. Mach mal kurz Werbung. Warum muss man als Zuschauer zum Bundesliga-Finale Sportschießen hin?
Ja, die Atmosphäre. Also ich persönlich kenne es aus keinem anderen Schießsportwettkampf, kenne ich so eine Atmosphäre, Lautstärke, Spannung in der Luft. Es ist einfach eine Aufmachung, wie wir es zumindest die letzten 2 Jahre auch hatten, die ihresgleichen sucht im Schießsport und wo wirklich ein Charakter aufkommt, den du sonst aus dem Basketball, Eishockey etc. kennst. Es ist cool für alle, die vorne stehen und das ist, glaube ich, umso cooler und spannender für alle, die dahinter sitzen, mit entsprechender Moderation, wo angeheizt wird. Und da sich sowas mal anzuschauen, das ist das Feedback, was wir auch immer wieder bekommen. Es ist für ich sag mal, Vereinsschützen oder für Interessierte einfach eine super Nummer. Kommt dann immer mal die Frage, wie funktioniert das eigentlich, wenn man da vorne steht und stört euch die Lautstärke nicht? Das war letztens mal eine Frage bei uns im Podcast und so. Haben wir alle gesagt, naja, tendenziell pusht uns das eigentlich eher. Und das aufsaugen zu können als Schütze ist eine Sache. Das als Zuschauer sehen zu können, ist, glaube ich, sehr, sehr gute Werbung für den Sport und macht richtig Laune.
Das kann ich bestätigen, auch als Nichtschütze. Es ist wirklich eines der Top-Ereignisse im deutschen Skisport und ein Kommen lohnt sich. Wir werden die Links zum Ticketerwerb, zu eurem Podcast, zu Master Your 10, alles in die Shownotes packen. David, vielen, vielen Dank für deine Worte, für deine interessanten Informationen. Hat viel Spaß gemacht. Du bist breit aufgestellt, bist ein cooler Typ. Und wir hoffen, wir drücken dir die Daumen, dass du mit Föhring deine Ziele erreichst, aber natürlich auch persönlich in der Nationalmannschaft und dass du vielleicht dann in 3 Jahren in L.A. diese Runde schaffst mit deinem USA-Erlebnis. Also vielen Dank nochmal.
Gerne, danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und immer gerne.
Wir hören und sehen uns. Also, ciao.
Ciao.
Das war die Episode mit David Könders, den ihr natürlich live beim Bundesliga-Finale in Rothenburg an der Fulda erleben könnt. Tickets und alle Infos zu dem Top-Event gibt es auf der DSB-Webseite www.dsb.de und in den Shownotes. Ich verabschiede mich und wünsche bis zum nächsten Mal gut Schuss und alle ins Gold.